Das heutige Gespräch führe ich mit einem Wissenschaftler. Ich habe dazu Herrn Prof. Dr. Klaus Wahl ausgesucht, weil er zu einer, wie ich finde, sehr spannenden und auch sehr grundlegenden Frage geforscht hat, die ich jetzt verkürzt und laienhaft mal so formuliere. Wenn in den Medien über eine spektakuläre Gewalttat, ein Attentat oder Ähnliches berichtet wird, dann frage ich mich jedes Mal, wie kann es dazu kommen, dass Menschen so etwas tun? Es ist für mich so außerhalb jeder Vorstellungskraft, wie ein Mensch so werden konnte. Und dann denke ich auch immer, es müsste doch möglich sein, so etwas zu verhindern. Und dieser Fragestellung hat sich Professor Dr. Klaus Wahl gewidmet. Er ist Sozialwissenschaftler, forschte unter anderem am Deutschen Jugendinstitut, am Hanse-Wissenschaftskolleg. Er lehrt an der Universität München und an anderen deutschen Hochschulen sowie als Gastprofessor an der Universität in Venedig, Brasilia und auch in Santiago de Chile. Seine Themen sind die Entwicklung von Aggression, von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Und Professor Wahl untersuchte Lebensläufe rechtsextremer Gewalttäter mit der Fragestellung, zu welchem Zeitpunkt Präventionsansätze möglich gewesen wären. Dabei arbeitete er mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft, aber auch der Verhaltensforschung und Neurobiologie zusammen. Also mit einem stark interdisziplinär ausgerichteten Ansatz. Daraus entwickelte er ein biopsychosoziologisches Modell der Entstehung von Aggression und Rechtsradikalismus, einschließlich der Ansatzpunkte für Prävention. Herr Professor Wahl, ich begrüße Sie ganz herzlich. Vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft, sich unserer Fragen anzunehmen. Und ich möchte das Gespräch mal mit einem Zitat von Ihnen eröffnen. In einem Beitrag für den Deutschen Präventionstag in Kassel 2020 haben Sie zur Präventionsarbeit einmal gesagt: So viele Beteiligte, so viel guter Wille, so viele Anstrengungen, aber so wenig tatsächlich wirksame Vorbeugung. Nehmen wir mal als Beispiel Prävention rechtsradikaler Ideologien und Gewalt. Auch kein ausschließlich deutsches Problem, wenn man die Erfolge rechter Parteien in Europa der letzten Jahre betrachtet. Aber finde ich hier, was Sie beschrieben haben? Die Politik ist ja aufmerksam. Es werden finanzielle Mittel für Prävention gegen Rechtsextremismus und Gewalt zur Verfügung gestellt. Und das Phänomen wird doch nicht kleiner?
Naja, betrachten wir mal das Gesamtspektrum der radikalen Rechten. Vom Rechtspopulismus bis zum gewalttätigen Rechtsextremismus. Und da ging zwar in den letzten 20 Jahren die Verbreitung fremdenfeindlicher und antisemitischer Einstellungen zurück, auch die Befürwortung einer rechtsextremen Diktatur und so weiter, allerdings nicht in Ostdeutschland. Und bei der Sonntagsfrage, also welche Partei man wählen würde, hatte die AfD 2018 einen Höhepunkt bei etwa 17%. Aber trotz Richtungsstreit in der Führung der Partei liegt sie heute bei 10-12% und in Ostdeutschland noch höher. Und wenn wir schließlich die Zahl der rechtsextremen Straftaten anschauen, die schwankt über die Jahre hinweg, aber zuletzt geht es wieder nach oben. Und das rechtsextremistische Personenpotenzial soll steigen, auch die Zahl der Gefährder, sagt der Verfassungsschutz. Ob also Präventionsmaßnahmen von Bund, Ländern, Gemeinden, aber auch freien Trägern und Zivilgesellschaft oder einfach der Rückgang der Flüchtlingszahlen oder schlicht der Zeitgeist insgesamt dazu beigetragen hat, ist unklar. Jedenfalls sehe ein breiter Präventionserfolg anders aus.
Und woran könnte das liegen, dass die Präventionsmaßnahmen und Programme gegen Rechtsextremismus nicht so umfassend wirken, wie erhofft?
Also ich sehe drei Gründe. Einmal, die Programme übersehen einfach wichtige Ursachen. Zweiter Punkt, sie nutzen nicht die richtigen Ansatzpunkte. Und drittens, verwenden sie einfach unwirksame Methoden.
Oh, das klingt ja sehr ernst und auch sehr grundsätzlich. Da möchte ich schon nachfragen, können Sie das konkretisieren? Was genau bemängeln Sie denn? Und was muss denn Ihrer Meinung nach geschehen, um Prävention gegen rechts wirksamer zu machen?
Also grundsätzlich, wenn Regierungen einem Problem vorbeugen wollen, müssen sie es zunächst begreifen und dazu auf die Wissenschaften hören. Armin Falk von der Universität in Bonn schrieb neulich mal in der Zeit, ich zitiere, die Corona-Krise hat einmal mehr gezeigt, welche zentrale und produktive Rolle wissenschaftliche Beratung für die Politikgestaltung spielen kann. Evidenz, also gut gestützte Erkenntnis, ist eine zentrale Voraussetzung für eine rationale und effiziente Auswahl politischer Maßnahmen. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist allerdings weitgehend Illusion, vor allem in Deutschland. In sozialwissenschaftlichen Fragen regiert meist der gesunde Menschenverstand, der, bei allem Respekt, so gesund oft nicht ist. Zitat Ende. Und in den Diskussionen zu den üblichen Verdächtigen der Ursachen von Rechtsradikalismus wird meist hierzulande zweierlei genannt. Einmal wirtschaftliche Faktoren wie Globalisierung, Wirtschaftskrisen, Armut, Arbeitslosigkeit und so weiter. Und zum anderen kulturelle Faktoren wie Werteverfall, Zuwachs des Islams und so weiter. All das wirkt im Hintergrund, aber es fehlen entscheidende Faktoren, die das politische Fühlen, Denken und auch Handeln von Menschen prägen. Zum Beispiel das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage beim Rechtsradikalismus. Was ist das Erfolgsrezept dieser ideologischen Angebote? Woher kommt die Nachfrage nach dieser Ideologie? Was treibt Menschen einfach dazu, ihr zu vertrauen? Erst wer das weiß, kann zielgerichtete und vor allem wirksame Prävention machen.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, müssen wir noch genauer oder vielleicht noch differenzierter darauf schauen, was die Menschen motiviert, sich in diesen rechtsradikalen Ideen wiederzufinden, das gut zu finden, was da propagiert wird. Aber haben Sie darauf eine Antwort? Wo sind die Gründe? Lässt sich dieses Erfolgsrezept des Rechtsradikalismus genauer beschreiben?
Ja, also wenn man in Parteiprogrammen und Reden von Politikern aus diesem Spektrum im Inland, aber auch im Ausland nachschaut, da findet sich eine Zauberformel, die drei Emotionen beschwört. Furcht, Wut und Zuversicht. Furcht, es wird behauptet, dass unser Volk, unser Leben, unser Wohlstand, unsere Kultur von innen und von außen bedroht seien. Von Kriminalität, Einwanderung, Globalisierung. Und dann wird Wut auf angebliche Sündenböcke dafür angestiftet. Die Migranten, Kriminelle, das Establishment, das Ausland oder die EU. Und schließlich Zuversicht. Man verspricht Sicherheit durch Abschottung, Ordnung, klare Verhältnisse, Arbeit und Wohlstand in einem wieder aufblühenden Vaterland, das seine Traditionen hochhält.
Aber ich verstehe immer noch nicht so richtig, warum die Menschen darauf anspringen. Warum ist das so verlockend, auf diese Furcht und Wut und die letztlich nur rhetorisch in Aussicht gestellte Zuversicht? Warum ist dieses ideologische Angebot für manche derart attraktiv und verlockend?
Also indem die radikale Rechte Furcht und Angst erzeugt, triggert sie Emotionen und Mechanismen, die sich in der Evolution für das Überleben in Gefahrensituationen entwickelt haben und die Sicherheit versprechen, Geborgenheit versprechen.
Dann sind es also mehr so, ich sag mal, so unreflektierte Emotionen und gar nicht die rationalen Überzeugungen der Grund für den Zulauf. Und trotzdem bleibt für mich die Frage, wo kommen die denn her? Können Sie diese emotionalen Faktoren irgendwie genauer ausbuchstabieren, die sich trotz allem dann hinter der Nachfrage nach den rechtsradikalen Ideologien verstecken?
Ja, am besten wird das durch einen Blick ins Gehirn klar. Das ist ja der Ort, an dem auch unsere politisch relevanten Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen oder motiviert werden. Unser Gehirn arbeitet nicht nur mit den gegenwärtigen Eindrücken, etwa was wir aus den Medien mitbekommen, sondern auch auf der Basis seiner drei Geschichten. In der ersten hunderttausende Jahre langen Geschichte des Gehirns, der Evolution, als unsere Vorfahren Jäger und Sammler waren, haben sich emotionale und soziale Dispositionen und Mechanismen entwickelt, die das Überleben gesichert haben. Darunter war der Umgang mit realen, aber auch nur mit eingebildeten Gefahren. Bedrohliche Situationen lösen im Gehirn sehr rasche affektive Reaktionen aus, also im Millisekundenbereich, Furchtreflexe, und zwar im evolutionär alten limbischen System des Gehirns. Erst später kommt dann der für rationale Handlungsplanung zuständige Cortex im Gehirn ins Spiel. Der braucht einfach ein bisschen Zeit und ist nicht so naheliegend wie diese emotionalen Reflexe.
Okay, ich verstehe jetzt auch die eingangs erwähnte Zusammenarbeit mit Neurobiologen und Verhaltensforschern in dem Themenbereich, die man so vielleicht gar nicht unbedingt erwartet hätte. Was passiert denn dabei jetzt genau, wenn also ein Mensch so eine emotionale Angst hat und sich in Gefahr glaubt oder auch nur unsicher ist?
Also bei Gefahr suchen wir im Allgemeinen Schutz und Solidarität, primär bei Verwandten, ähnlich aussehenden Menschen der Eigengruppe, und wir helfen diesen auch, also was man mit Altruismus oder auch Nepotismus benennen kann, für die eigenen Leute was tun bei Gefahr. Zweitens werden in Gefahrensituationen aber auch Hierarchien aktiviert. Viele folgen dann einer Führungsfigur. In Amerika heißt es Rally around the flag, wenn irgendwie eine Kriegssituation oder mit Bedrohung wie 9-11 auftritt. Also man versammelt sich um irgendwelche Führer. Drittens wird bei Gefahr Komplexität reduziert. Das heißt, man vertraut eher dem althergebrachten, einfachen Weltbildern und Moralen, wo wahr versus falsch und gut versus böse herrscht. Und man setzt diese Weltbilder und Moralen sehr rigide durch. Vorurteile und Verschwörungsmythen können dabei von eigener Verantwortung entlasten. Viertens projizieren viele Menschen bei Gefahr Ängste auf Fremdgruppen. Das heißt, sie fürchten ihren Angriff oder die Ansteckung durch irgendwelche Keime, die die anderen haben könnten. Die anderen werden dann diskriminiert oder bekämpft. Fünftens werden bei Gefahren Normabweichler, die Gruppensolidarität schädigen, geächtet oder sogar bestraft. Und schließlich werden vertraute, gesund und stark erscheinende Menschen bevorzugt als potenzielle Helfer und Partner, während gegenüber schwachen, kranken, behinderten, Fremden hat die Evolution sowas wie Ambivalenz hervorgebracht. Einmal altruistische Hilfe, man hilft diesen Menschen, aber es wird auch bei vielen Leuten sowas ausgelöst wie Ekel, Misstrauen, Furcht vor Belastung oder Ansteckung. Und dieser Katalog archaischer psychosozialer Mechanismen kann man in Gefahrensituationen in der Geschichte, aber auch in Gegenwart und vor allem auch wissenschaftlich mittels Experimenten beobachten. Und vielleicht fällt Ihnen dabei was auf. Es sind genau diese Mechanismen, die von der radikalen Rechten getriggert und instrumentalisiert werden. Sie erzeugt Furcht vor gesellschaftlichen Veränderungen, verwandelt sie in Wut auf Sündenböcke und verspricht Rettung durch rechtsradikale Politik.
Gut, dann kann ich nachvollziehen, dass also die Rechten wahrscheinlich auch intuitiv, wahrscheinlich wissen sie das selbst ja gar nicht so analytisch, aber dass sie einfach diese Ängste geschickt nutzen und einsetzen. Wobei ich immer denke, eigentlich ist ja Angst kein Werbefaktor. Wie sind denn jetzt diese Rezepte, dass sie mit Schüren einer Angst trotzdem etwas so Grundlegendes dann in der Antwort belegen können?
Ja, weil die Rezepte der radikalen Rechten wie so eine Art Echo klingen auf diese Mechanismen aus der Evolution, die ich gerade genannt habe, also Mechanismen für unsichere Situationen. Einmal schlägt die radikale Rechte vor, die Eigengruppe zu stärken, also bei ihr heißt dann die Volksgemeinschaft oder sowas, weil das Sicherheitsgefühl vermitteln soll. Zum Zweiten betont sie die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft, betont also Privilegien für bestimmte Teile, die Einheimischen, die sogenannten Bio-Deutschen oder was immer. Und sie hat auch eine Neigung, Führer wertzuschätzen und Führung wertzuschätzen. Drittens reduziert sie die Komplexität der Welt durch ihre einfachen Schwarz-Weiß-Weltbilder und ihre Moral, wo immer alles klar ist, was wahr und falsch und gut und böse ist, und hat im Hintergrund dann immer noch irgendwelche Verschwörungsmythen. Viertens diskriminiert sie und dominiert oder zeigt Dominanz gegenüber anderen Gruppen wie Asylbewerbern, Juden, Muslimen, sexuellen Minderheiten und so weiter, die dann gerne auch als Sündenböcke für alle möglichen Probleme benannt werden. Und fünftens befürwortet die Rechte harte Strafen, eventuell auch Gewalt gegen Normabweichler und Fremde. Und schließlich kommt dazu die Bewahrung von Traditionen, früheren Familien- und Geschlechterverhältnissen, Lebensstilen, von Religion. Und dazu kommt ein altmodisches, vordemokratisches Staatsverständnis mit weniger Menschen- und Bürgerrechten, weniger Pressefreiheit, Gewaltenteilung, Pluralismus, aber dafür mehr Law and Order. Wirtschaftspolitisch ist es nicht so ganz klar bei der radikalen Rechten. Da rückt man in den letzten Jahren so ein bisschen weg vom Marktliberalismus, eher zum nationalistischen Wohlfahrtsstaat, der also nur die eigenen Leute sozusagen bevorzugt. Kurz zusammengefasst, das ideologische rechte Angebot bedient die psychologische Nachfrage in bedrohlichen Situationen, in Gefahrensituationen. Und dazu bietet die radikale Rechte noch so eine Art Sonderangebot. Sie gibt nämlich unterschiedlichen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Statuserfahrungen Zuversicht. Sie verspricht einmal den Schwachen, Unterwürfigen, auch den Verlierern und den unteren Schichten sowas wie Sicherheit und auf der anderen Seite den Starken, Dominanten und der Mittelschicht weitere Erfolgschancen.
Das, was Sie sagen, klingt mir so als Erklärungsmodell natürlich sehr, sehr einleuchtend und fast so selbstverständlich wie so ein Automatismus, dass da Dinge bedient werden, die irgendwie halt emotional angelegt worden sind. Aber man kann natürlich einwenden, zum Glück werden ja trotzdem nicht bei allen Menschen diese negativen Mechanismen aktiviert, die radikale Rechte entzünden will. Also es muss irgendetwas geben, dass man dem entgegensetzen kann. Warum trifft es nicht alle Menschen dann gleich oder reagieren alle Menschen gleich auf diese emotionalen Ängste, Bedrohungen und die versprochenen Lösungsangebote?
Ja, ganz richtig. Also tatsächlich hat die Evolution ja nicht nur solche aus unserer modernen, aufgeklärten Sicht negativen Mechanismen geschaffen, sondern einen breiteren Möglichkeitsraum für unser Fühlen, Denken und Verhalten. Also auch etwa Empathie, Hilfsbereitschaft, auch Neugier auf Fremde. Und nicht alle Menschen empfinden eine gesellschaftliche Situation als so angstauslösend, dass sie zum Sicherheitsversprechen der radikalen Rechten flieht. Hier wirkt sich die viel kürzere zweite Geschichte des Gehirns aus, in der unsere individuelle Persönlichkeit als Kind geprägt wird. Das beginnt ja früh durch die Eltern, ihre Gene und epigenetische Faktoren, also sowas wie Außeneinflüsse auf die Funktion der Gene. Zwillingsstudien zeigen, dass Aggressivität und andere Persönlichkeitseigenschaften zu einem erheblichen Teil genetisch bedingt sind. Und viele weitere Einflüsse kommen dazu, in der Schwangerschaft, durch die Eltern-Kind-Bindung und Beziehung und Erziehung, gefolgt dann von Einflüssen im Kindergarten, in der Kita, in der Schule. All dies zusammen formt erst die Persönlichkeit, zum Beispiel Ängstlichkeit, Aggressivität und ob man in Gefahrensituationen den evolutiven Mechanismen erliegt, also zu Vorurteilen, zu Autoritarismus und so weiter neigt. Die können dann ja später an rechtsradikale Ideen ankoppeln. Das Potenzial dafür ist durchaus da, In Deutschland haben zum Beispiel 14% sogar medizinisch relevante Angststörungen. Und etwa 5% der jungen, also der männlichen Kinder, bleiben vom Kindergarten, vom Kita-Alter bis ins Erwachsenenalter anhaltend aggressiv. In unseren eigenen Untersuchungen waren die meisten rechtsextremen Gewalttäter schon im Kindergarten sehr aggressiv oder impulsiv, ängstlich oder traurig, also von sehr starken Emotionen geprägt. Anhaltende Angst und Aggressivität im Kindesalter sind Potenziale für spätere Gewalt und die Nachfrage nach Rechtsradikalismus. Hier könnte frühe Prävention also gegensteuern.
Ja, das, was Sie sagen und die Zahlen, die Sie zitieren, entspricht ja genau dem, was man auch jetzt immer in der Presse liegt, dass 20% aller Jugendlichen mit steigender Tendenz irgendwann mal in ihrer Entwicklung auffällig werden mit Ängstlichkeit oder was auch immer. Und das klingt ja wirklich auch besorgniserregend, gerade mit den Konsequenzen, die Sie aufgezeigt haben. Aber die gute Botschaft ist ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass man doch dann an einer emotionalen Entwicklung, also dem Empfinden von Angst und Bedrohung, wie gehe ich damit um, arbeiten kann. Es drängt sich mir aber auch die Frage auf, es gibt ja nun mal im Gehirn auch nicht nur Emotionen, sondern doch hoffentlich auch so ein bisschen ein Niederschlag von Bildung, auch politischer Bildung. Das alleine sollte doch aber auch gegen die Verlockungen von Rechtsradikalismus nützen, oder?
Naja, nur bedingt. Also in der Tat wird die zweite Geschichte des Gehirns, also die Entwicklung der sozial-emotionalen Persönlichkeit eines Kindes, teils von einer dritten, noch kürzeren Geschichte des Gehirns begleitet. Die umfasst die kognitiven Erlebnisse von Bildung und Sozialisation durch Familie, Kita, Schule, die Peer Groups und die Medien. Dazu gehören leider auch ethnische Vorurteile, Rassismus, Nationalismus und so weiter. Kinder lernen implizite ethnische Vorurteile schon ab etwa 3 Jahren, also so im Kita-Alter. Noch ein Ansatz für frühe Prävention. Dagegen fängt politische Bildung ja meist viel, viel später an und ihre Wirkung wird übrigens kaum evaluiert. Der gerade erschienene, fast 700-seitige Kinder- und Jugendbericht zum Thema demokratischer Bildung widmet der Evaluation, also der Überprüfung der Wirkung politischer Bildung, genau 8 Zeilen in Worten, 8 Zeilen. Und im Übrigen sind es vorpolitische Persönlichkeitseigenschaften wie Sicherheitsgefühl oder mentale Offenheit, die das Interesse für politische Bildung erst ermöglichen.
Also Sie haben mir jetzt irgendwie ganz interessant und für mich auch relativ neu diesen Zusammenhang und diesen zwingenden Einfluss von Biologie, Medizin, Gehirnforschung zu dem, was wir vielleicht auch politisch erleben und wollen, nahegebracht. Das finde ich ganz interessant. Und wie immer stellt sich dann für mich jetzt die Frage, wenn man denn nun weiß und so gut erforscht hat, wie die Gehirne ticken, was genau lässt sich für Prävention dann ableiten?
Also ganz entscheidend für die Prävention ist, die erste und die zweite Geschichte des Gehirns zu beachten, also die alten evolutiven Mechanismen für Gefahrensituationen, die von der Rechten getriggert werden, und zum Zweiten die frühe Ausprägung der kindlichen Persönlichkeit. Sie können ja Risikofaktoren für spätere Neigungen zu Rechtsradikalismus enthalten, zum Beispiel Ängstlichkeit oder die verzerrte Wahrnehmung anderer Menschen, die von aggressiven Leuten immer als Angreifer selbst betrachtet wird. Also sie glauben, sich immer nur wehren zu müssen, weil andere aggressiv seien. Ganz typisch für Gewalttäter. Diese Risiken kann man mit sozialpädagogischen Mitteln entgegensteuern, um die Persönlichkeit von Kindern zu stärken, damit sie nicht den gefährlichen evolutiven Mechanismen erliegen. Übrigens wiesen Kollegen schon auf früheren deutschen Präventionstagen seit Jahrzehnten auf die Notwendigkeit von früher und vor allem auch seriöser Prävention hin. Leider mit wenig Erfolg, mit wenig Resonanz.
Also es ist für mich schon die Antwort auf meine Ausgangsfrage so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ich frage mich, wie kann es dazu kommen, dass Menschen extremistisch gewaltbereite Einstellungen entwickeln? Nämlich, dass es die maßgeblich, die tatsächlich die Emotionen sind, die sehr frühen und prägenden Einfluss in der kindlichen Entwicklung haben. Und dass eben emotionales Lernen eine wirklich große Rolle spielt. Was ist denn auf dieser Grundlage und diesen Erkenntnissen im Rahmen des aktuellen internationalen und interdisziplinären Forschungsstand vielversprechend? Also ich stelle immer wieder die einfache Frage, die am Ende für mich übrig bleibt. Was sollen wir, was soll denn die Politik tun?
Ja, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern kann durchaus gefördert werden. Ganz früh durch Hilfen für überforderte Eltern und Kinder, durch Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, gute Kitas und Grundschulen. Vor allem die Kitas sind strategische Präventionsorte, denn sie erreichen praktisch alle Kinder. Ihre Entwicklung wird dort von sozialpädagogisch geschulten Fachkräften beobachtbar und auch beeinflussbar. Dabei kann man sich eigentlich die kommerziellen Präventionsprogramme, die den Kitas angeboten werden, fast sparen. Die sind teuer, wirken nur selektiv, zeitaufwendig sind sie auch und vor allem wenig wirksam. Effektiver und ökonomischer wäre es, schon durch die Regelpraxis von Kitas Risiko- und Schutzfaktoren zu beeinflussen, die der Entwicklung von Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und so weiter vorangehen. Die Forschung hat diese Faktoren aufgezeigt. Und die Schutzfaktoren nenne ich zum Beispiel eine Art sozialpädagogisches Breitbandantibiotikum. Sozialpädagogisches Breitbandantibiotikum, ein Wortungetüm. Aber es geht dabei nicht nur um Gewalt und Extremismus, sondern auch Suchtverhalten und andere problematische Entwicklungen, die dadurch vorgebeugt werden können. Dazu hilft unter anderem die Förderung von Sicherheitsgefühl bei Kindern statt Misstrauen in andere. Resilienz ist wichtig, also Widerstandskraft gegen Stress. Ein angemessenes Selbstwertgefühl, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, um entspannt mit anderen umzugehen. Die korrekte soziale Wahrnehmung der Gefühle und Gedanken anderer, also was so unter Fachleuten so Theory of Mind genannt wird. Und natürlich Empathie, also das Einfühlen in andere und ihre Emotionen, Selbstkontrolle, Ärger und Impulskontrolle, nicht immer gleich zuschlagen, wenn einem was nicht passt, Fairness, prosoziales Verhalten und Fähigkeiten zu Kommunikation, Kooperation und Konfliktlösung. Die frühe und nachhaltige sozial-emotionale Förderung mit solchen Eigenschaften bei der noch formbaren Persönlichkeit von Kindern. Und in Einzelfällen muss man das sicher ergänzen durch therapeutische Hilfen für besonders schwierige Fälle. Also diese frühe sozial-emotionale Förderung ist sicher effektiver als politische Aufklärung im Jugendalter. Ja, sie bereitet sogar die Offenheit dafür. Erst emotional entspannte Menschen können sich Bildung aneignen. Die genannten Faktoren gehören übrigens schon in den Bildungsplänen der Länder für die Kitas zu den allgemeinen Lebenskompetenzen. Also muss niemand befürchten, dass der präventive Aspekt hier stigmatisierend wirken könnte. Allerdings, die Arbeit in den Kitas muss wissenschaftlich fundierter, professioneller, effizienter, diverser und auch auf ihre langfristige Wirkung hin evaluiert werden. Also was ist die Wirkung in ein paar Jahren danach? Werden weniger Leute gewalttätig oder extrem? Das beginnt mit einer fundierteren Ausbildung der Fachkräfte für die Kitas.
Also dann verstehe ich es richtig, und das ist ja eine hoffnungsfrohe Botschaft, trotz allem, dass man quasi mit dem richtigen Rüstzeug in einem sehr frühen Zeitpunkt und mit richtigem Rüstzeug meine ich das, was Sie gesagt haben, einem Aufwachsen in Sicherheit mit sozialen Kompetenzen und den Möglichkeiten, diese auch zu lernen. Einfach, ich sage jetzt mal, emotional und kognitiv besser gerüstet ist gegen die verlockenden und einfach klingenden Lösungen von extremistischen Einstellungen. Dass also eigentlich Prävention rechtzeitig und sehr, sehr früh weit vor dem Phänomen einsetzen muss, statt ganz am Ende an dem Symptom des Rechtsextremismus oder anderer Einstellungen zu arbeiten?
Ja, so ist es. Mal wieder. Ja, Kinder, die sich sicher fühlen, emotional entspannt sind, anderen neugierig und kooperativ begegnen und resilient sind gegen Bedrohungen, gehen nicht so misstrauisch durch ihr weiteres Leben, durch die Jugendphase, die ja auch wichtig ist. Sie suchen später weniger Ersatzidentitäten in extremistischen Weltbildern, glauben weniger an Verschwörungsmythen und sind auch seltener gewalttätig. Dagegen neigen ängstliche, missgestimmte, zu impulsiven Überreaktionen tendierende Kinder mit zu wenig oder auch zu viel Selbstwertgefühl dazu, aggressiv zu werden und ihre Frustration gegen sozial Schwächere zu richten und später eben leichter solchen radikalen Versprechungen zu folgen. Und wenn einige Kinder durchs Netz der frühen Prävention fallen, das passiert natürlich immer, bleibt für die Jugendhilfe noch genug zu tun. Eine weitere wichtige Phase für Prävention ist nämlich der Beginn des Jugendalters. Wenn sich entscheidet, in welche Jugendszene ein Kind abgeht, ob es beim Jugendorchester oder im Handballverein oder bei den Pfadfindern landet oder bei rechten Hooligans und Neonazis. Für diese Altersphase hat die Jugendarbeit ja eine Angebotslücke. Und wie weit Ganztagsschulen diese Lücke füllen können, ist noch unklar. Aber schließlich muss sich Politik natürlich auch um die ganz großen gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Hintergrundfaktoren kümmern. Von der veränderten Arbeitswelt über die Globalisierung bis zur Klimakatastrophe, die Flüchtlingsströme auslösen und im Gegenzug die radikale Rechte auf den Plan rufen kann.
Es geht also im Grunde genommen um die bestmögliche Begleitung beim Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, an der wahrscheinlich auch alle arbeiten müssen. Und es ist natürlich, auch wenn ich gerade so Ihre letzten Einwürfe höre, mit den Klimakatastrophen und der Globalisierung eine wirklich, wirklich große Aufgabe für die Politik. Ich würde jetzt gerne zu unserer, ich sag mal, Take-Home-Message kommen. Ich weiß, es ist immer eine Zumutung für Wissenschaftler, aber könnten Sie noch mal in wenigen Worten die Botschaft zusammenfassen, die die Hörerinnen und Hörer mitnehmen sollten hier aus diesem Gespräch?
Ja, also erstens muss man leider sagen, dass die derzeitigen Versuche der primären und oder universellen Prävention gegen Gewalt und Rechtsextremismus voran die staatlichen Programme hierzulande weitgehend doch nur aktionistische Prosa sind. Die Projekte beruhen selten auf dem wirklich aktuellen internationalen und vor allem auch interdisziplinären Forschungsstand. Oft findet man in Projekten eher sowas wie küchenpsychologische Annahmen, auf die sie aufgebaut sind. Sie sind außerdem zersplittert, beginnen meist zu spät im Jugendalter, wenn vieles schon fixiert ist an der Persönlichkeit. Sie erreichen nicht alle Gefährdeten und sind kaum wirksam. Frühe Prävention heißt dagegen, Kinder sicher und emotional und sozial so stabil zu machen, dass sie die Herausforderungen ihres künftigen Lebens friedlich meistern, ohne falschen, radikalen Versprechungen vertrauen zu müssen. Das geschieht durch frühe Hilfen für Familien, Verbesserungen bei den Curricula von Kitas und bei der Ausbildung der Fachkräfte in den Kitas. Das ist die wirksamste und nicht zuletzt auch die wirtschaftlichste Form von Prävention, weil sie Folgekosten vermeidet, später im Jugendalter oder im Erwachsenenalter. Und wenn diese frühe Prävention auch wissenschaftlich evidenzbasiert und mit der Evaluation ihrer langfristigen Wirkung erfolgt.
Also Kinder sicher, emotional und sozial stabil zu machen. Ich glaube, das ist ein Ziel, an dem es sich lohnt zu arbeiten. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Professor Wahl, und Ihre spannenden Ausführungen. Wir hoffen, dass es von vielen gehört wird und wir gemeinsam weiter an diesem wichtigen, wichtigen Ziel arbeiten können. Und für alle, die nachlesen wollen, mehr zum interdisziplinären und internationalen Forschungsstand und Präventionsansätzen finden Sie in dem aktuellen Buch von Professor Dr. Klaus Wahl, The Radical Right, Biopsychosocial Roots and International Variations. Den Buchhinweis finden Sie selbstverständlich auch zusammen mit einer Schriftfassung unseres Podcasts zum Nachlesen und auch sehr interessant für diejenigen, die es vertieft wissen wollen, eine ausführliche Literaturliste zu finden auf unserem Informationsportal des DFK www.wegweiser-prävention.de. Und damit verabschiede ich mich mit herzlichem Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.